Hallo, liebe Schreibende. Hier ist wieder euer Story Coach Florian Führen. Der Rudi hat mir die Schlüssel dagelassen, wenn man so will. In der letzten Episode haben wir das ja schon mal kurz angedeutet, beziehungsweise Rudi hat angedroht, dass da jetzt mehr Content von meiner Seite auch aus folgen wird. Und das haben wir jetzt kurzerhand einfach so gemacht. Und keine Sorge, der Rudi kommt nächste Woche wieder oder übernächste Woche. Also von dem wird es in diesem Monat auch noch eine Folge geben. Und die erste im November hat er jetzt mir überlassen, was mich sehr freut. Bin gespannt, wohin das noch geht. Und um das Format für den Anfang so ein bisschen beizubehalten, habe ich mir erstmal einen bewanderten und erfahrenen Autor geschnappt, der Peter Hohmann. Und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat. Hallo Peter.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Hallo Florian.
Schön, dass du da sein darfst. Ja, danke, dass du zugesagt hast.
Auf jeden Fall.
Für die zwei, drei Leute, die den Peter nicht kennen oder noch keinen seiner zahllosen Romane verschlungen haben sollten, ich reiß hier nur mal so das Wichtigste an, was ich jetzt aus einer Biografie spontan entnehmen kann. Zuletzt ist Dunkle Echos rausgekommen, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Korrekt.
Davor hattest du noch den letzten Lilienreiter. Dann bist du auch noch in die historische Ecke, historische Romane gegangen mit Operation Thule. Also ich glaube, du hast es mal so Indiana Jones aus Sicht der Bösen genannt.
Richtig.
2010 war, glaube ich, der erste Roman, richtig? Weißblatt, war das der erste?
Ja, das war der erste, so eine Novelle, sag ich mal, so ein halber.
Ja, eine Novelle, für den du ja auch den Preis vom Arcanum Verlag bekommen hast, zahllose Kurzgeschichten etc. etc. Also wir können gar nicht auf alle einzelnen eingehen, da könnten wir schon eine Episode mit füllen. Also wenn ihr 12 Monate rumkriegen wollt, ihr könnt jeden Monat ein anderes Buch von Peter lesen und bis ihr so weit seid, dann hat der Peter wahrscheinlich schon wieder 12 neue geschrieben bei dem Output.
Also das mit den 12 Büchern ist ein verdammt guter Vorschlag. Macht das mal alle, die zuhören.
Ja, gern geschehen. Ja, ja, wie gesagt, freut mich riesig, dass du zugesagt hast. Was mich bei dir immer fasziniert, also ich verfolge ja jetzt auch schon seit einiger Zeit, was du treibst und wie du schreibst. Ich glaube, das erste, wo ich mal reingeschaut habe, das ist schon eine Weile her, das war eben Operation Thule, die habe ich vorhin angesprochen. Und gerade stecke ich mitten in den dunklen Echos. Man kann ja schon sagen, dass du eher ein Manierist bist, also dass du gerne geblümt ausmalst und aufwendig beschreibst.
Das ist richtig, da stimme ich zu.
Ich finde es halt faszinierend, weil man natürlich gerade heutzutage mit E-Book-Publishing und der ganzen Indie-Szene, weil man natürlich auch so Hinweise und Empfehlungen bekommt, dein Roman sollte so und so viele Seiten haben und möglichst knappe Sätze und weiß ich nicht, überfordere deinen Leser nicht. Deswegen finde ich das spannend, dass du da quasi von dieser Regel auch abweichst, weil ich denke, das ist auch recht selten. Wie gehst du denn da heran? Also wie viel ist von dem Endprodukt, was nachher dein Leser bekommt, wie viel ist da, sag ich mal, plotten und geplant und wie viel schmückst du nachträglich aus? Also wie kommst du so vom Grundgerippe, von der Struktur hin zum sprachlichen Endresultat?
Ah, okay. Das ist eine interessante Frage. Also erstmal vorweg, ja, ich mag es manchmal etwas, ja, blumigere Beschreibungen einzufügen, weil ich sag mal, ich mag Sprache und ich denke mal, wie jeder Leser und jeder Autor natürlich auch, sonst würde das ja nicht machen. Und ich versuche jetzt nicht jede kleinste Szene möglichst wortgewandt geschliffen und ausufernd zu beschreiben. Aber ja, wenn man sich das so vorstellt und man so ein bisschen sprachliche Schliff verpasst, das finde ich irgendwie auch als Herausforderung und vielleicht auch ein, ja, ich will jetzt, vielleicht klingt es übertrieben, Qualitätsmerkmal dann, wenn man sagt, ja, bei dem, wenn man das Buch liest, da hat man, sage ich mal, ein bisschen gehobenere Sprache. Ich versuche natürlich, das dann zu vermeiden, dass jemand sagt, mein Gott, also der ergeht sich da in Elegien und was auch immer. Das versuche ich natürlich zu vermeiden, sondern es sollte quasi so eine schön verwebte Struktur aus schöner Sprache und trotzdem einer Handlung sein, die einen vorantreibt, sage ich mal. Das ist so mein Ziel und das kann ich nur erreichen, um jetzt auf die Frage einzugehen, wie ich das dann mache, wie das Endprodukt zustande kommt. Also ich habe schon viele Dinge versucht zu schreiben, so mit viel Plotten, mit wenig Plotten, einfach mal schauen, wo es einen so hintreibt und habe dann gemerkt auch, dass ich quasi schon so ein Plotter bin. Also das hilft mir, zu wissen, wie der Roman anfängt, was das Hauptthema ist und wie er endet. Zumindest, ich sag mal immer so, mein Ziel sind immer, ich sag jetzt mal 75%. Also, dass das Ende zu 75% sicher ist und die letzten 25, die können dann entweder sein, dass mir doch was anderes einfällt oder dass das Ende ein bisschen anders aussieht, aber im Grunde halte ich mich dann zumindest an die vorab festgelegten Wegpunkte, wenn man das so mit so einer kleinen Navi-Reise vergleichen mag, der Start und das Ziel und dann habe ich da
ja, also so ein
Grundtenor. Genau, und verschiedene wichtige Ereignisse, die sind dann vorher markiert und auch ausgedacht und wie dann die Wendungen oder welcher Charakter da stirbt oder wer jetzt mit wem aufeinandertreffen muss, damit es, sage ich mal, sinnvoll weitergeht. Und das male ich mir dann aus und schreibe dann den Roman meistens mal so eine Zusammenfassung, was ich, by the way, unendlich hasse, zusammenfassen und zu schreiben. Aber es hilft tatsächlich. Manchmal auch, wenn es komplizierter ist, mache ich das bei jedem Kapitel, dass ich es kurz zusammenfasse, um wirklich zu sagen, hey, was muss hier passieren? Auf was wollte ich hinaus? Nicht, dass ich mich verzettel. Und dann fange ich an, anhand dieses Gerüsts mich weiter voranzuhangeln und merke dann, also natürlich überlege ich mir auch vorher das Setting, die Szene, wo sie spielen soll. Wenn aber dann natürlich Charaktere oder Figuren, wie man sagt, miteinander reden, dann überlege ich mir das nicht. Also beim Plotten, beim Grundplotten habe ich nicht jede Konversation, jede kleinste Wendung, jedes Detail des Raums oder der Kleidung oder irgendwie, das habe ich nicht. Also da lasse ich mir dann schon den Freiraum.
Also das fällt bei dir dann alles in den Bereich der Ausarbeitung. Richtig,
das fällt quasi dann in den Bereich der Ausarbeitung. Also zum Beispiel meinetwegen, es spielt auf einer Raumstation. Dann weiß ich ungefähr vorher, wie groß ist die, welche Technik gibt es. Aber wie der Raum, in dem sie dann schlussendlich sitzen, ob es die Reinigungskammer oder die Kommandobrücke oder der Schlafsaal ist, das entscheide ich dann tatsächlich beim Schreiben, was da passen würde, sozusagen. Also und dann überlege ich mir das quasi auch beim Schreiben oder besser gesagt zu kurz, bevor ich anfange, gehe ich das in Gedanken durch, lese mir durch, was ich bei dem Kapitel sagen möchte und dann fange ich an. Also es ist schon Plotten, aber nicht so starr, also dass ich dann gar nicht mehr aus kann. Also ich lasse mir schon noch immer so einen gewissen Freiraum zum Schwimmen, sage ich mal. Aber die grobe Richtung
Dass du noch ein bisschen Luft hast.
Ja, und das mache ich dann schon. Also gerade diese ganzen Wendungen und Dinge, die wichtig sind, die überlege ich mir vorher meist schon sehr gut, weil ich habe gemerkt, es fällt mir dann einfach leichter, beim Schreibprozess sich mehr auf die Details und auf die Figuren und die Sprache zu konzentrieren, als wenn ich mir dann noch beim Schreiben überlegen müsste, was ich eigentlich gerade schreibe. Also es ist übertrieben gesagt, manchmal tatsächlich dann ein Runterschreiben des Plots. Aber ich empfinde das als sehr angenehm, weil es mich dann nicht so stresst, als müsste ich nebenher noch wirklich ganz viele Dinge mir parallel überlegen. Da leidet dann, finde ich, auch die Qualität zumindest bei mir. Ja. Andere mögen das können. Ich kann das nicht so gut. Ich brauche irgendwie einen Story-Rahmen, das Plotten, wie man so schön sagt.
Genau. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wo du gerade davon sprichst, sich dann auf das Sprachliche zu konzentrieren oder auf die sprachliche Ausarbeitung. Du hast ja, also gerade fällt es mir jetzt bei Dunkle Echos auf, ich weiß nicht, ob du es in anderen Romanen gleich handhabst, du hast ja trotz der fantastischen Komponente, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, auch viel Alltägliches in deinen Beschreibungen, also der Anrufbeantworter oder eine Küchenzeile, die du dann mal ausführlich beschreibst, also ich will da jetzt nicht alle Beispiele ausführlich runterrasseln. Es passt ja in deinem Fall in die Beschreibung, aber wenn ich es jetzt aus dem Kontext reiße, dann tut es dem wahrscheinlich Unrecht. Liegt da bei dir ein gewisser Reiz in der Beschreibung dieses Alltäglichen oder findest du, das bringt, wenn du dieses Fantastische beschreibst, das bringt eine gewisse Logik mit in den Plot oder ist es einfach so Alltagsbeobachtung, die du dann in den Roman integrierst? Welchen Ursprung oder welche Funktion hat das
also
genau?
Also bei Dunkle Echos ist es jetzt natürlich, würde ich jetzt fast schon sagen, ein Spezialfall. Es ist auch einer meiner eher ungewöhnlicheren Romane, sage ich jetzt mal so. Die Alltagsbeschreibung, also ich habe natürlich gerade, wenn ich das jetzt mal so resümiere, ich habe mir Vorschreiben von Dunkle Echos wirklich tatsächlich recherchiert, also natürlich nicht wie eine Küchenzeile ausschaut, ja, sondern wie zum Beispiel die Arbeit oder am Anruf beantwortet, die Funktion konnte ich mir jetzt auch noch, die war mir noch erinnerlich, ja, aber wie zum Beispiel, da gibt's ja auch diese Szene, ich weiß nicht, ob du da schon bist, aber ist ja auch egal, in dieser psychiatrischen Abteilung und so. Und ich wusste natürlich nur so, so laienhaft, ja, was macht ein Psychiater, ein Psychologe, was sagt er dir, welche Traumata, Krisen, dissoziative Persönlichkeitsstörung, was ist es wirklich, was der dann hat? Und ich musste mich da quasi tatsächlich mit Leuten treffen, die das studiert haben oder die ich kenne und die sich da auskennen, um wirklich da nicht einen kompletten Quatsch zu schreiben. Ja, also dass der Professor der Klinik, ja, der ja Professor der Psychologie und Psychiatrie-Experte ist, dass der da irgendwie einen völligen Nonsens von sich gibt, wo sich jeder Leser denkt, der ein bisschen Ahnung davon hat. Also wie der den Posten erlangen konnte, ist mir schleierhaft. Und auch zum Beispiel Arbeit, ja genau, also dass es nicht komplett abstrus ist. Oder auch, dass die Arbeit in einer Polizeistation, ja, wie viele Leute sind in einer Soko oder wann wird die gebildet oder wie viele Polizisten sind in der Polizeistation ständig oder wie ist es mit den Einsatzbereitschaften und so weiter. Und da wusste ich dann auch nicht, zum Beispiel kleine Szene, hat mir dann ein Kumpel gesagt beim Testlesen, dass dein Protagonist da reinläuft zur Kommissarin, mit der redet und dann alleine in der Polizeidirektion wieder gen Ausgang strebt. Das ist nichts, das würden die nicht so machen, der würde begleitet werden zum Ausgang von jemandem, ne, von irgendeinem, und dann quasi dort an der Pforte hinaus komplimentiert werden. Also alleine dürfte der sich dann nicht bewegen. Da habe ich gar nicht dran gedacht und war dankbar für diese kleine, ja, sag ich mal, Anmerkung, die das Ganze dann logischer macht. Der Sinn bei Dunkle Echos, dass ich gerade am Anfang ist es ein sehr langsamer Anfang. Ich bin oftmals auch so in medias res, los geht's. Da habe ich mir gedacht, es wäre gut, den Leo, den Protagonisten, ordentlich zu charakterisieren, weil das dann auch später sehr wichtig ist, wie er sich dann verhält und dass er sich ändern muss und aus seinen starren Ritualen und Prinzipien sich von verabschiedet, um dem Problem Herr zu werden, mit dem er sich konfrontiert sieht. Und bei dem Roman war es mir wichtig, ihn möglichst real erscheinen zu lassen, damit die Einbettung fantastischer Elemente ja so einen War-Effekt oder so ein, ja, dass man einfach sagt als Leser, wow, das kommt gut rüber, weil das mit dem Krankenhaus, auch wo die Koma-Patientin liegt, die auch eine Rolle spielt, das wirkt alles realistisch und wirklich gut durchdacht. Das ist mein Ziel natürlich. Ob es dann klappt, weiß ich ja nicht. Damit ich einen Gegenpol, ich wollte also deswegen das reale
Leben des Protagonisten
nicht einfach schnell abhandeln und dann sagen, jetzt kommen die Feen, Elfen, Einhörner und Feuerbälle, ja, sondern auch die Polizeiarbeit oder das, was gerade anfangs passiert, wo er sich noch nicht sicher ist, dass das dann möglich, ja, sinnfällig und plastisch erscheint, auch wenn man es dann mit dem Übernatürlichen verwebt. Das war mein Ziel und deswegen habe ich das so gemacht, dass auch gewisse...
Wahrscheinlich auch allgemein ein guter Tipp, dass man das Fantastische nicht so als Entschuldigung nimmt dafür, dass dann einfach unlogisch
ist. Richtig, sondern dass das irgendwie in diese Kausalkette der Handlungen und Ereignisse möglichst gut hineinpasst. Natürlich, fantastisch bleibt fantastisch.
Ja.
Trotzdem kann man das meiner Meinung nach zumindest versuchen, dass man sagt, man bleibt auch in dem Dingen, die jetzt vielleicht nur am Rande passieren, auch möglichst stringent und logisch, damit sich das Ganze zu einem guten Konstrukt fügt, wo der Leser wenig auszusetzen hat. Natürlich, nichts ist perfekt, mein Buch ist es nicht und da braucht man nicht reden, man kann immer irgendwo ansetzen und sagen, naja, hier, also da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so ablaufen würde, aber so sage ich mal, wenn man da zumindest einen Großteil vielleicht schafft, es logisch zu erklären, dann ist das schon mal schön. Logik ist sowieso, finde ich, gerade in der Fantastik ein sehr wichtiges Element, wenn ich da noch kurz ausführen darf, dass auch quasi in einer reinen, ich bin ja ansonsten reiner ja, Fantasy, Dark Fantasy, High Fantasy Schreiber. Und ich gerade da finde ich es wichtig, dass Logik nicht vernachlässigt wird, bei Magiesystemen, bei der Handlung der Figuren, egal bei was. Natürlich denkt sich jeder, ja, logisch. Natürlich muss das logisch sein, sonst ist ja alles ganz konfus und ohne ja irgendwie Sinngehalt. Aber oftmals merkt man, habe ich auch schon Bücher gelesen, wo man sich denkt, so, also hat er sich jetzt wirklich überlegt, warum macht er dann in der anderen Situation nicht denselben Zauber? Ja, der ja so mächtig ist, gerade mit Magie, finde ich, muss man bei Fantasy ganz extrem aufpassen, ja, dass man da den Figuren nicht zu viel Macht an die Hand gibt, weil in vielen Szenen, ja, wird es dann schwierig, irgendwie einen Cliffhanger oder eine Situation zu erzeugen, wo dann der Meistermagier tatsächlich nicht rauskommt, ja, wenn er alles zaubern ja, ja. kann, ja, was soll ihn das aufhalten? Das wird
dann zum Deus Ex Machina, ne?
Genau, und das ist, sag ich mal, vermeiden in jedem ja. der Fälle oder mit oder with all costs, ne? Sozusagen, ja. dass man das nicht macht. Aber gut, gelingt mir nicht immer, gelingt anderen nicht immer, man lernt nie aus, man muss sich da auch immer ausprobieren. Aber ich sage jetzt mal, genau wie beim Plotten, eine Planung davor ist auf jeden Fall, ja, ich sag mal, es ist unabdingbar für mich und sehr wichtig. Ja, weil so allgemein, ja. weil so eine Allgemeinbildung habe ich jetzt nicht, dass ich sage, ich kann jetzt über alles was schreiben und mache da keine
ich Fehler. Ich glaube, die hat also keiner.
Das wäre vermessen, wirklich mehr als vermessen.
Ja.
Und, da muss ich mich schon einlesen.
Deswegen gut, wenn man wahrscheinlich am besten oder das, was ich dem jetzt so entnehmen würde, das Sinnvollste ist wahrscheinlich, wenn man bewusst damit umgeht, mit dem eigenen Kenntnisstand und genau. dementsprechend überlegt, wo sich Recherche lohnt.
Genau, das ist richtig.
Also man in deinem hat natürlich Fall dann bei der Polizeistation oder?
Richtig, richtig. Man hat seine Steckenpferde als Autor, ne? Genau. Aber man lernt da nie aus und man kann sich auch wirklich, was zum Beispiel bei mir, wenn ich schreibe, also Vegetation, Flora und Fauna ist bei mir so, naja, schon sehr standardmäßig, ne? Also
ja.
da gibt's einen Busch, aber ich sag nicht, was es für einer ist, ja? Oder es sind Bäume. Vielleicht sind es ja. noch Eichen oder Kiefern oder Fichten, aber
der ist wie gesagt, grün.
Ja, richtig. Im Herbst hat er keine Blätter oder im Winter oder im Sommer schon passt. Das reicht mir, weil ich bin zum Beispiel auch, was wächst wo? Da habe ich sicher
ja,
genug
ja.
Fehler gemacht. Was wächst wo oder welcher Baum wächst sicher nicht neben diesem Baum? Oh mein Gott, da habe ich sicher schon viele Fettnäpfchen direkt angesteuert und schön reingehüpft. Da bin ich zum Beispiel, aber es ist dann auch so, dass es mich dann wieder nicht so interessiert, dass ich mich dann da extrem einlese. Da interessieren mich dann andere Sachen mehr. Ja, so hat jeder so seine ja, Favoriten und eher so Felder, die er vermeidet, sage ich mal. Ne?
Ja, klar. Du hast vorhin auch von diesen Übergängen ja gesprochen, zwischen Fantastischem und Realem. Da kam mir noch die Idee eines mechanischeren Übergangs, sage ich mal. Ich weiß ja, dass du schon zumindest einmal, wenn nicht öfter, nachträglich Romane aufgesplittet hast, zwecks Publikation. Richtig. Also, dass ein umfassenderes Manuskript nachträglich dann zum Zwei- oder Dreiteiler gemacht werden musste. Wie gehst du da mit Übergängen um? Also fügst du dann noch zusätzlich noch Passagen ein oder strickst du auch den Plot teilweise nochmal um, dass du Handlungsbögen vielleicht umarbeitest oder so?
Also das,
um das Ganze nachher abzuschließen.
Also sagen wir mal so, das ist jetzt, sage ich mal, das eindrücklichste Beispiel hierfür wäre jetzt meine Trilogie Die Eherne Garde.
Ja.
Das ist ein Buch, das habe ich, ach Gott, ja, ist auch schon ein bisschen her jetzt, habe ich mal geschrieben. Ja. Und die ganze Handlung habe ich mir dann im Vorfeld haarklein, ja, was heißt haarklein? Also ich habe es mir überlegt und da gibt es zwei Zeitebenen und da musste ich schon aufpassen, dass das wirklich alles sich dann zusammenfügt und ja, sich wie so ein Strang dann ja, verwickelt und dann Sinn ergibt. Und dann habe ich das geschrieben und irgendwann waren es dann 1200 Normseiten, ne? Also 1800 Ui. Mal, weiß Gott, wie viel Anschläge, 1800 Zeichen irgendwie. Ja, jetzt ist mir gerade entfallen die Normseitenparameter, aber auf jeden Fall, das sind dann 1200 Seiten gewesen, genau. Und natürlich, dann habe ich da bin ich irgendwie an den Atlantis Verlag geraten und dann hat der Chef, der Guido Latz, gesagt, ja, also ihm gefällt das Ganze wirklich sehr gut. Das hat mich natürlich schon mal gefreut. Mhm. Aber er hat gesagt, ein 1200 Seiten Roman, also als E-Book, da müsste er ja weiß Gott wie viel für verlangen und als Print, er weiß gar nicht, ob das dann irgendwie zu binden ist richtig oder wie weit man das dann so zusammenquetschen muss, die Sprache, also die Schrift und so, dass man es überhaupt in einem Buch kriegt. Ne? Und hat er gemeint, das können wir so nicht machen.
Dass das Problem gar nicht darin lag, dass man es hätte verkaufen können, sondern einfach, dass man es mechanisch nicht hinkriegt.
Ja, wahrscheinlich hätte man schon, aber er war das wahrscheinlich nicht gewohnt und so ein Monster habe ich ja, auch nur in einem Stück rausgebracht. Und ich habe dann schon eingesehen, als er sagte, also ich meine in Fantasy und Trilogie, also ich meine, das reicht ja an Umfang.
Ja, ja.
Da machst du 3x400 Seiten und die Sache ist gut. Ne?
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, gut, mein Gott, bevor er es nicht nimmt und habe mir gedacht, ja, ich habe seine Argumente definitiv verstanden und konnte es nachvollziehen, habe ich gesagt, okay, dann teilen wir das Ding in 3 Bücher auf. Und dann habe ich eben irgendwo ihm gesagt, so nach diesem Kapitel wäre jetzt ein sinnvolles Ende für Band 1, hier Band 2 und dann halt ist der Schluss bei Band 3, das ist dann einfach. Ne? Und habe dann natürlich, ich habe allerdings gar nicht mehr so viel dann rumgedoktert, sondern habe das Ende von Band 1, was ja eigentlich das Ende eines Kapitels war, so umgeschrieben, dass es etwas mehr das Touch von einem Abschluss hat. Ne? Hat okay. Aber ist es nur die Wortwahl gewesen, die ich eigentlich geändert habe vom Plot oder so. Habe ich da nichts mehr geändert, weil sonst hätte ich befürchtet, dass das dann 300 Seiten später wieder irgendwelche Schwingungen auslöst, die ich dann 800 Seiten später noch spüre. Das habe ich dann lieber sein lassen. Da habe ich mich von meinem eigenen Werk gefürchtet, sozusagen, habe es dann mal sein lassen, sozusagen. Da wurde also nicht viel rumgedoktert, was ich dann natürlich total ätzend fand, war, dass er gemeint hat, es wäre schon ganz cool, wenn ich von Band 1 eine Zusammenfassung für Band 2 schreiben würde und bei Band 3 eine Zusammenfassung für Band 2. Junge, habe ich gekotzt, aber ich habe es dann gemacht und war wirklich, also das ist was ich wirklich hasse wie der Teufel das Weihwasser und habe es aber dann gemacht und dann kam der raus und ich hatte einen super Coverdesigner, den Marc Freier aus München, das war ganz witzig, der ist auch Münchner und der hat dann das schöne Cover drauf und es lief auch, ne, für meine Verhältnisse, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht Stephen King oder weiß Gott wer, aber es hat sich gut verkauft.
Ja.
Die Zeiten, wo es dann reinkam, wurde allerdings witzigerweise eher von meinen Self-Publishing-Werken in den Sog dieser ist der Roman geraten oder die Trilogie als andersrum sozusagen. Also die Self-Publisher haben die eher eine Garde quasi mitgesaugt. Das konnte ich so an den Verkaufszahlen, Amazon-Rankings ganz gut nachverfolgen. Es war also nicht so, dass meine Verlagsveröffentlichung die anderen getriggert hätte, sondern die Self-Publishing-Bücher haben die Verlagsbücher getriggert. Naja, gut, besser als gar nicht
triggert. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, genau. Und dann
das
war so das Aufsplitten, wie gesagt.
Ja, interessant. Ich möchte jetzt natürlich ungern in Traumata herumwühlen, aber in der Hoffnung, dass du vielleicht einen Tipp für diejenigen hast, die das Zusammenfassen genauso wenig mögen. Mhm. Wie gehst du an solche Exposés oder Klappentexte, Zusammenfassungen etc. heran? Also ich kann es gut nachvollziehen. Also ich mag den Prozess genauso wenig. Man entwickelt da ja immer so seine eigene Struktur und seine eigene Herangehensweise. Wie machst du es denn?
Also bei Zusammenfassungen, da nehme ich mir schon mal ganz klar vor, alles andere als blumig oder ausschmückend zu schreiben. Das ist wie so ein, wie eine Vorgangsbeschreibung im Schulaufsatz. Ja? Also da ist wirklich sprachlich keine Finesse meiner Seite, von meiner Ansicht nach, sogar erforderlich. Das muss einfach die wichtigen Punkte drin haben, ohne großes. Da braucht man nicht sagen, wie der Charakter stirbt, der ist tot, den gibt's nicht mehr. Hier kommt die Wende, die reden miteinander, daraufhin entschließt er sich, dorthin zu reiten und nicht dahin, fertig. Ja. Und dann habe ich die zweite Zeitebene danach erzählt. Also ich habe das nicht gleichzeitig, ich habe das klar strukturiert und gegliedert. Das Gute war, als ich das bei Ehrne Garde gemacht habe, da war ich natürlich mit dem Buch sehr beschäftigt, weil ja der Verleger, der Guido Latzen, gesagt hat, ja, hier, wir wollen es aufsplitten. Und ich habe es ja dann, das war mir noch sehr im Kopf, das Buch, und ist mir dann auch recht leicht gefallen, da auch die Zusammenfassung zu schreiben. Und ich habe auch dann gleich die Zusammenfassung von Band 2 für Band 3 geschrieben, obwohl Band 2 noch gar nicht, obwohl noch nicht mal Band 2 draußen war. Ich habe das dann gleich erledigt,
ja,
bevor ich dann wieder andere Dinge mache und dann ins Schleudern komme. Und ach Gott, was war da nochmal? Und natürlich ist es dabei hilfreich bei der Zusammenfassung, wenn man sowas machen muss, dass man schon mal sein Werk überhaupt beim Plotten zusammengefasst hat. Davon kann man dann natürlich zehren. Ne? Bei Klappentexten, oh ja, das ist zum Beispiel auch das Buch mit 7 Siegeln. Ich weiß nicht, also es gibt da so viele Vorschläge, Herangehensweisen amerikanischer Autoren sagen, warum fassen die deutschen Autoren ihr Buch oder Teile des Buchs möglichst kurz zusammen? Das will doch keiner lesen, das ist doch langweilig. Ja? Die sagen dann, man soll eine Szene aus dem Buch rausgreifen oder quasi so einen Hook in der Produktbeschreibung platzieren, damit der weiterlesen will und so weiter.
Ja.
Was da der goldene Weg ist, den kenne ich leider auch nicht, weil sonst wird es bei mir immer klappen und es wird immer besser werden und das ist nicht der Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel Dunkle Echos ist im Vergleich zu meinen anderen Büchern ein ziemlicher Ladenhüter, kann ich ganz ehrlich und frei heraus sagen, ohne dass es jetzt zu tiefen Seelenschmerz in mir hervorruft. Es ist halt so, manche Dinge kommen gut an, andere nicht und ich merke da auch bei meinen Büchern, ich habe jetzt keine Leserschaft von Tausenden von Leuten, die nur darauf warten, was ich produziere und herausgebe und sie kaufen es, egal ob es ein schönes oder ein hässliches Cover oder ob der Klappentext vor lauter Fehlern strotzt, dass die einfach sagen, hey, was der Roman schreibt, das hole ich mir. Das habe ich da, das merke ich da deutlich, dass quasi die Bücher, die davor waren, viel besser liefen als jetzt Dunkle Echos. Deswegen hoffe ich jetzt auf Teil 2 von meiner Feywind-Saga, die auch ganz gut lief, damals noch beim Verlag, dann als Self-Publisher, weil das mit dem Verlag dann irgendwann nicht mehr hingehauen hat. Also man kann es nie sagen, wenn ich es ja jetzt quasi die Musterlösung parat hätte, dann könnte ich sagen, hey, ich weiß bei Dunkle Echos, da habe ich genau gewusst, was ich machen muss und dann hat es noch mehr Verkäufer als die anderen. Das hat nicht geklappt, also weiß ich es auch nicht. Das ist quasi das Fazit.
Hast du denn schon mit verschiedenen Versionen von Klappentexten oder Beschreibungen oder dergleichen bei einem Buch experimentiert? Also, dass du mal ausgetauscht oder umformuliert hast?
Ja, witzigerweise bei Dunkle Echos hat aber nichts gebracht. Also ich habe, glaube ich, Dunkle Echo schon zweimal den Klappentext gewendet. Ja, genau. Das hat an den Verkaufszahlen, also ich weiß nicht, vielleicht hat einer mal draufgeklickt, weil es ihn angesprochen hat, aber nicht Hunderte oder was
auch immer.
Also da habe ich schon rumprobiert. Ich werde jetzt nochmal einen letzten Wiederbelebungsversuch starten und werde das dann irgendwie umformulieren und mir nochmal Gedanken machen, aber ob es dann erfolgzeitig sei dahingestellt und wenn es dann nicht so ist, dann war es natürlich viel Arbeit und wenig Leser. Ja, aber so what? Also wenn ich es nur deswegen mache, dann bin ich nicht auf dem richtigen Dampfer, sondern auf einen, dem irgendwann der Sprit ausgehen wird.
Das ist richtig. Ist immer mal einer dabei, der nicht zündet. Das ist normal, denke ich.
Ja, und es ist auch, ich sag mal, wie soll ich sagen, heilsam, wenn man mal auf der Erfolgswelle reitet. Und das letztes Jahr war wirklich sehr erfolgreich für mich. Dann ist man schon ein bisschen erfolgsverwöhnt und dann kommt Dunkle Echos und dann macht's mal bumm und dann ist man wieder an die Wand gelaufen der Realität und man sagt, hey, es kommt nicht einfach so von nichts heraus. Man muss da immer dranbleiben für Arbeiten. Gut, ich habe mich bei Dunkle Echos natürlich genauso bemüht wie bei meinen anderen. Aber wenn es dann nicht klappt, ja, dann muss man einfach sagen, come on, Augen zu und durch, dabei bleiben, so weitermachen. Ja, tatsächlich, nächster. Ja. Und schauen, dass man es besser macht oder was schreibt, was wieder besser ankommt. Ich meine, die Konkurrenz oder die Mitautoren, ja, die können auch was. Man ist nicht der Einzige, der ein, sag ich mal, solides Buch schreiben kann. Da gibt es viele andere auch. Und die sind auch sehr nett und ich gönne es auch jedem. Ja, also wenn ich auch immer die Leute treffe, das ist immer ein sehr wohlwollendes Miteinander. Und da gibt es bislang, habe ich noch nie gemerkt, dass da irgendeiner kommt und sagt, hey, Neid oder so. Also jeder, der da mal Erfolg hat oder so, der hat dafür gearbeitet und bei dem einen kommt's, das ist okay. Oder es ist schön beim anderen, da kommt es halt dann nicht. Damit muss man auch leben. Ne? Es ist manchmal unfair, aber wenn man da rumlamentiert, das bringt niemanden weiter.
Also, nee, dadurch verkaufst du auch nichts.
Genau, also ich kann mich da natürlich reinstressen. Macht keinen Unterschied.
Ja, Stichwort nächster. Ich habe es im Intro nur ganz kurz angerissen. Du hast ja auch schon die eine oder andere Kurzgeschichte geschrieben.
Ja, das einige,
Einige, ja. Also man möge auf deine Seite gehen, um sich selbst davon überzeugen, das war jetzt eine Untertreibung.
Ja, gut.
Es gibt da welche, die haben nutzt du die mehr, dann quasi so als Lückenfüller zwischen den Romanprojekten? Also ist das sowas, wo du sagst, das kann ich jetzt schnell rausbekommen, um nochmal ja, den ursprünglichen Zustand wieder so ein Reset durchzuführen, dass ich an die nächste Geschichte wieder frisch rangehen kann? Oder musst du da tatsächlich dezidiert der Kurzgeschichte Zeit widmen, genau wie du es auch bei einem Roman tust?
Also ich würde sagen, eher zweiteres. Also ist es nicht so, dass ich automatisch eine Kurzgeschichte schreibe, um meine Akkus wieder aufzuladen, mal völlig was anderes zu machen. Damals, ich habe so angefangen, ich habe mir das gedacht, natürlich damals gab es noch kein Self-Publishing und so weiter. Ich habe mir gedacht, Mensch, du fängst jetzt hier mit dem ganzen Schreiberei-Zeugs mal so an, ne? Und Kurzgeschichte eignet sich halt hervorragend. Ich kann auch jedem nur raten, auch Kurzgeschichten zu schreiben. Also ich habe jetzt so, keine Ahnung, 100 Stück oder so und 40 irgendwo oder 45 irgendwo in so Magazinen und Anthologien. Manche gibt es schon gar nicht mehr und so. Aber die Übung war eine gute oder ist es weiterhin, weil ich bei Kurzgeschichten oftmals dann andere Perspektiven wähle, die ich sonst bei Romanen verwende. Also ich bin so ein Third-Person-Verfechter. Ja, also da fühle ich mich am wohlsten. Bei meinen Kurzgeschichten überwiegt dann oftmals der Ich-Erzähler, weil natürlich auch die Handlung, die es zu erzählen gibt, bei einer Kurzgeschichte ja nicht so umfangreich ist und bei einem Ich-Erzähler besser, also da kann man es besser unterbringen als wirklich einen Roman aus der Ich. Ich meine, da gibt es tolle Romane, die sind nur aus der Ich-Perspektive, ganz klar. Es geht alles. Aber ich übe da oftmals, ich habe so gesagt, wie habe ich das damals genannt oder auf meiner Homepage, sind die Krallen, also Kurzgeschichten sind der Wettstamm, um seine literarischen Krallen scharf zu halten, sag ich mal. Und so seh ich das quasi, dass ich immer mal so, probier's mal so, mach mal eine andere Form, versuch mal mehr in die direkte Rede, wenn es gerade passt. Ne? Also ein bisschen Spielwiese und wenn dann...
ein bisschen Labor.
Genau, das war so ein bisschen Labor und das war ganz toll. Früher, mittlerweile mache ich das nicht mehr, dass ich irgendwie das Internet durchsuche nach irgendwelchen Anthologie-Ausschreibungen, wo gesagt wird, schreibe eine Geschichte mit maximal 25.000 Anschlägen über das Thema Halloween oder Horror-Weihnachtsgeschichten oder was auch immer. Und ich habe da immer nachgesucht früher, als ich anfing. Und habe mir gedacht, hey, cooles Thema. Ich habe natürlich immer im fantastischen Bereich gesucht, aber da gab es auch recht viel.
Ja.
Zu seiner Zeit, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, und habe dann immer gesagt, hey, cool, ich mache da mit. Und dann habe ich eine Geschichte extra auf dieses Thema geschrieben, was auch schon mal eine gute Übung ist. Ein Thema, begrenzte Zeichenzahl, ich muss mal was ausdenken, wo ich jetzt vielleicht gar nicht so gedacht habe, wäre jetzt so mein Favorite, aber mach einfach.
Und man hat schon so eine kreative Vorgabe, ne?
Genau, man hat quasi auf Auftrag geschrieben, wenn man es mal übertrieben sagt, formuliert. Und hat dann diese Parameter einhalten müssen, auch die Deadline einhalten müssen. Ja, das sind alles gute Sachen und das war eine super Übung. Und dann habe ich das wirklich gemacht und bevor ich meinen ersten Roman überhaupt geschrieben habe, habe ich, glaube ich, 30, 40 Kurzgeschichten geschrieben, einfach um zu üben tatsächlich. Weil ich einfach Respekt hatte vor einem Romanprojekt, habe ich mir noch nicht zugetraut. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, so jetzt glaube ich, jetzt bist du bereit, dich mal dran zu wagen. Ne? Und dann kam der Erstling.
Okay.
Und Gottlob habe ich den nie veröffentlicht. Ja? Also ich bin froh, dass damals noch kein Self-Publishing gab. Ja, vielleicht hätte es mir dann doch im Zeigefinger gejuckt, ne? Dass ich gesagt hätte, komm, publish. Oh Gott, gut, dass ich, also wenn ich jetzt so zurückblickend auf meinen Roman schaue, der ist jetzt nicht grottenschlecht, aber ich finde ihn nicht veröffentlichungswürdig und werde ihn auch nie veröffentlichen, sage ich mal. Außer ich würde doch mal viel, viel Arbeit reinstecken. Aber
manchmal hat es auch seine Vorteile, wenn die Möglichkeiten noch nicht gegeben sind. Ne?
Genau, also zusammenfassend kann ich nur jedem, der sich mit dem Gedanken trägt, ja, zu schreiben und das als sein Hobby oder seine Leidenschaft zu, quasi das da seine Leidenschaft drin zu finden. Kurzgeschichten sind super, weil man übt Man kann ganz viele verschiedene Charaktere, man kann ganz viele verschiedene Perspektiven, man kann lernen, wie man einen coolen Twist einbaut, den hoffentlich niemand vorhersieht. Ja? Das kann man dann auch in Romanen im größeren Rahmen machen. Ja? Unvorhergesehene Wendungen, die auch noch logisch sind, sind natürlich toll. Ja? Und das gibt es ja bei der Kurzgeschichte, ist ja quasi fast schon verlangt, dass am Schluss ein gewisser Aha-Effekt eintritt. Ne? Oder ja, eine überraschende Wendung, wo jeder sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Natürlich kann es auch mal schief gehen und der Leser denkt sich schon nach Seite 2, ach, so geht's aus. Ne? Kann auch passieren. Ja. Aber es ist eine super Spielwiese, Kurzgeschichten, und hilft einem fürs Romanschreiben sehr weiter, meiner Meinung nach.
Ja, ich meine, man muss sich natürlich auch immer so ein bisschen ins Genre reinfinden. Also Kurzgeschichten schreiben ist ja auch nicht ohne, ist ja nicht einfach nur ein kürzerer Roman. Aber ich habe das auch schon oft gehört und du hast es ja vorhin bei einer anderen Frage auch schon angedeutet. Häufig ist es ja so, dass eine Idee auch anfängt als Kurzgeschichte und dann einfach so lange wächst, bis es irgendwann einen entsprechenden Umfang hat und das Ding dann am Ende doch einfach zum Roman wird.
Das ist mir bislang erst einmal passiert. Da habe ich jetzt kurz von meinem Erstling gesprochen. Das war gar nicht mein Erstling. Meine allererste längere Geschichte war tatsächlich eine Kurzgeschichte, als Kurzgeschichte gedacht, die immer länger wurde. Bis ich dann bei Seite 280 irgendwann gesagt habe, okay, das war nett, das ist völlig konfus, aber immerhin hast du mal 280 Seiten geschrieben, zumal ich die dann auch auf Englisch geschrieben habe. Weil ich habe das ursprünglich geschrieben, als es auf mein Staatsexamen zuging und ich keine Seminararbeiten mehr schreiben musste. Und da habe ich mir gedacht, beim Staatsexamen, da musst du ja Essay-Writing und so machen, übersetzen. Da wäre schon ganz gut, wenn du so deine Skills dir bewahrst. Und habe dann quasi diese Kurzgeschichte in den Semesterferien angefangen und war dann jeden Tag dazu gange, bis das dann 280 Seiten hat und mir gedacht habe, okay, genug geübt, macht Spaß, aber du wirst es mit dem Native Speaker, egal wie sehr du jetzt englische Vokabeln paukst und grammatikalische Wendungen kennst, mit einem geschulten Native Speaker, der sich auch damit befasst, einfach nicht aufnehmen können, verstehst du? Also da müsste ich nach England auswandern oder in englischsprachiges Land und dann 5 Jahre da leben und mir alles aneignen, dann könnte ich darüber gleich mal drüber nachdenken. Und so
selbst dann fällt es manchmal noch auf. Ne?
Genau. Und dann habe ich mir gedacht, du bleibst jetzt bei deiner Muttersprache und selbst da musste ich mich dann erstmal wirklich einlesen, auch wieder in die Grammatik und Kommasetzung und so. Ja, war auch
aber mühselig. Aber ich habe das richtig verstanden. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die meisten Studenten denken, Gott sei Dank, ich brauche nichts mehr zu schreiben und habe jetzt erstmal ein paar Wochen Pause, da hast du dir gedacht, ich schreibe jetzt eine Kurzgeschichte.
Genau, das war irgendwie so. Ja, warte. Irgendwie hat es dann sein müssen. Das hat mich irgendwie so, ich weiß auch nicht, das war so der Zeitpunkt, da ist es losgegangen. Es hat irgendwie gejuckt, ja. Es war völlig konfus, es geht in der Disco los und dann geht es irgendwie um Atlantis, also mehr brauche ich gar nicht sagen, es ist komplett Crackpot, also es ist wirklich total irre, die Geschichte, aber es war lustig und ich habe gemerkt, hey, das macht mir Spaß. Gleichermaßen habe ich gemerkt, hey, du hast eigentlich keine Ahnung, was du machst und du solltest jetzt mal irgendwo, ja, ich sag mal, such dir Hilfe, ja, und habe dann irgendwie so geschaut, was gibt's für, genau so, mach so nicht weiter, es bringt nichts, ja, und habe mir dann gedacht, jetzt schaue ich mir mal an, so Schreibratgeber, habe mich dann da eingedeckt, bin zu Internetforen, in so Schreibgruppen und habe mich da ausgetauscht und das war schon alles ziemlich cool und habe dann so langsam begriffen, wie man das so, sag ich mal, grundsätzlich machen sollte, genau. Ja. Aber das ist alles erlernt, würde ich sagen. Also
Training. Nee, ich wollte es auch nur betonen, um zu sagen, du hast ja quasi mit dem Schreibtrieb angefangen. Also es gibt ja auch diejenigen, die denken, ich muss ein Buch schreiben und suchen sich dann den Rest eher so zurecht. Und ich denke, dein Weg ist da der richtige. Bei dir ging es dann los damit, wenn es nur ein Schreibdrang ist und der geht erstmal nur nach vorne, egal wohin.
Genau.
Dann mag es vielleicht mal chaotisch laufen, aber langfristig, denke ich, ist das die gesündere Haltung.
Ja, das ist auf jeden Fall, das kam quasi intrinsisch, kann man sagen.
Es
hat niemand gesagt, du musst das jetzt machen. Und ich denke mal, es geht auch in dem Bereich wie bei vielen anderen Dingen, wenn man etwas über Jahre oder Jahrzehnte hinweg macht, dann geht es nur über die innere Motivation. Also das ist kein anderer, also für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob einer 20 Jahre lang jeden Tag joggen gehen kann, obwohl er es eigentlich wie die Pest hasst. Kann sein, Weiß ich aber nicht, ob das wirklich so ist. Ne? Also wir haben vorher über Schlagzeug
zu beobachten.
Ja, wir haben ja vorhin über Schlagzeugspielen gesprochen. Das ist ja auch viel, du spielst ja auch Schlagzeug, das ist super. Ja. Drummers forever. Ne? Und auch da ist es ja so, da willst du irgendwie, da siehst du was und du willst es lernen und du hockst dich hin und es ist scheiß mühselig, sich diesen Drumfill anzueignen, weil er so verdammt schwer ist, aber du willst ihn können. Egal, ob du ihn mal auf der Bühne vorspielst oder nicht, du willst diesen Fill oder diesen Groove willst du können. Und dann hockst du dich hin und spielst den ultra slow und dann spielst du ihn irgendwann schneller und irgendwann kannst du ihn dann. Ne? Und es ist alles nur Training. Und das ist beim Schreiben,
finde ich. Ja, das ist ja auch nicht, dass man es nicht versteht, sondern ich glaube, das ist auch beim Schreiben recht ähnlich. Manchmal begreift man schon die Abfolgen, die irgendwo dahinter stecken oder die Methodik, aber es dauert eben, bis man das umgesetzt hat. Und ich glaube, ähnlich ist es ja dann beim Schlagzeug auch. Also man versteht natürlich oder idealerweise kann man sogar die Noten lesen, aber bloß weil ich weiß, wie eine Triole gespielt wird, heißt ja nicht, dass ich das mit den Händen hinkriege.
Richtig, richtig. Und so ist beim Schreiben so oder beim Englisch aktives, passives Vokabular. Ich höre was und denke mir, ach, das muss es heißen. Aktiv in einem eigenen Text würde ich es aber nicht hernehmen, weil es mir nicht so im Kopf ist. Dann würde ich nicht dran denken. Und beim Schreiben auch so die ganzen Sachen, die man sich da aneignet, muss man sich so aneignen, dass man wirklich irgendwann bewusst sagt, hier mache ich den Break, hier mache ich den Absatz, hier wechsle ich die Perspektive und nicht so... warte mal, ich würfel. Ach, jetzt mein Perspektivwechsel. Also, das ist natürlich oftmals schon auch, das ist natürlich ein gewisses Maß an Intuition und klar, man denkt sich das immer neu aus, aber gewisse Dinge, die man dann immer umsetzt, wobei man dann wieder aufpassen muss, dass man sich in seinen Routinen sich so quasi die so einschleift, dass es irgendwann dröge wird. Dass man immer noch irgendwie sagt, man kann immer noch was besser machen oder so.
Ja.
Und da bin ich auch weit von entfernt, da irgendwas perfekt zu können. Also das ist, darf man auch nie von sich denken.
Ja, nee, ist, sagen, denke ich, die gesunde Haltung, mit der man auch da herangehen sollte. Du hast ja vorhin auch von deinem Staatsexamen gesprochen. Also englischen Sport war es ja, glaube ich, in deinem Fall.
Genau.
Die Fächerkombi. Richtig. Wie vereinst du denn das Lehrerdasein mit dem Ganzen, was das Autorenleben so mit sich bringt? Also Werbung treiben. Vor kurzem warst du auf der Frankfurter Buchmesse. Also ich weiß nicht, ob du noch andere Events abklapperst. Ich glaube, irgendwann habe ich mal was von dir gelesen, dass du auf einer Con warst. Und ganz nebenher schreibst du ja dann auch, ich glaube, so im Schnitt so um die 2 Bücher, mal sind es 3 im Jahr. Von nicht gerade knappem Umfang, also zumindest veröffentlichst du sie, vielleicht sind sie teilweise überarbeitet dann.
Es sind,
aber du hast also ja schon eine ordentliche Schlagzahl.
Wie bringst du das unter einen Hut? Also das mit den 3 Romanen, ja, das fragen mich schon mehrere. Also das mit den 3 Romanen, muss ich sagen. Also dieses Jahr war es jetzt bislang so, dass ich Dunkle Echos rausgebracht habe. Und da habe ich noch 250 Seiten beziehungsweise dazu geschrieben, bevor ich es veröffentlicht habe. Das habe ich dieses Jahr gemacht. Dann habe ich Lilienreiter rausgebracht, den habe ich nur überarbeitet. Den gab es schon. Also diese Veröffentlichung zählt nicht als frisch geschrieben. Und auch Dunkle Echos, da zählen in diesem Jahr. Natürlich, es ist Arbeit, klar, aber die geht schneller als neu schreiben, ist einfach das
Thema.
Das kriegt man hin, sage ich mal, wenn man sich ein bisschen die Zeit nimmt.
Ja.
Und diese 250 Seiten von Dunkle Echos, die zählen auch für dieses Jahr. Dann habe ich irgendeine Kurzgeschichte geschrieben mit 40 oder 50 Seiten, ich weiß es gar nicht mehr. Das ging auch relativ zügig. Und dann habe ich Feywind neu geschrieben dieses Jahr. Das sind jetzt 500 Seiten gewesen, oder 550 oder so. Und dann werde ich jetzt wahrscheinlich noch mit einem neuen Roman anfangen. Ich poliere gerade einen wieder auf, den gibt es auch schon. Also ich mache da schon viel, aber dass ich 3 frische Romane rausbringe, das schaffe ich nicht. Also 2, dann muss ich aber echt schon, da muss ich mich schon gut hinhocken. Ne? Und wie ich das dann vereine, also so bis meine Tochter geboren war, davor, da ging das mit Vollzeitlehrer tatsächlich so, dass ich mir wirklich meine Arbeit, also ich bin da sehr in der Hinsicht, sage ich mal, effektiv, wenn ich mich dann beim Korrigieren, also wenn ich irgendwie eine Korrektur an der Schule habe und mich hinsetze, dann korrigiere ich, ja. Dann mache ich das 3-4 Stunden und mache auch nichts anderes. Und dann sitze ich da, kotze zwar, aber ich ziehe es durch. Und so mache ich das dann. Ja, das ist jetzt nicht was, was wirklich super cool ist, korrigieren. Aber naja, was weg ist, ist weg. Ne? Noch schlimmer ist, wenn du diesen Stapel da ständig vor dir liegen siehst, da wirst du echt wahnsinnig. Und dann schaue ich, wann ich Zeit finde. Ja, eben, der wächst. Ja. Und du musst ja schauen, dass der kleiner wird. Ne? Und alles dann sehr effektiv manage und dann einfach sehr, wenn ich sage, ich komme von der Schule, dann bereite ich vor und dann ist es, meinetwegen habe ich keinen Nachmittag und dann ist es 2:30 gewesen oder so oder 3:00. Das war natürlich super, weil ich meine, andere kommen erst um 7:00 abends nach Hause. Ne? Dann habe ich mich hingehockt und bis 7:00 geschrieben. Das waren dann 4 Stunden. Hey, das ist eine gute, also in 4 Stunden kann man was reißen. Wenn du das dann 3-4 Mal die Woche machst und am Wochenende noch und dann mal länger schreibst, also da war ich schon sehr diszipliniert. Und dann kam meine Tochter und dann wurde es mit der Schreibzeit, dann ging das natürlich rapide bergab. Ich habe es ihr verziehen. Ne? Und also das war mir schon klar. Und glücklicherweise, sage ich mal, also ja, was heißt glücklicherweise? Also ich hatte dann letztes Jahr wirklich ein gutes Jahr auch von den Verkäufen und habe mich dann entschieden, meinen Lehrerjob, ja, die Zeit dort, die Stundenzahl zu reduzieren.
Okay.
Um mehr Zeit zum Schreiben, weil in der Zeit die 2 Jahre, also die ersten 2 Jahre nach der Geburt meiner Tochter, habe ich wirklich nur Romane aufpoliert. Ne? Und dann kaum auch diese ersten Self-Publishing-Dinger mit Ishkor und so, ist auch ein ziemlich umfangreiches Werk. Und das hat dann Gott sei Dank gut funktioniert, also habe ich nichts, also so gut wie nichts Neues produziert. Ich habe ja mal so einen Krimi auch geschrieben, den habe ich, da habe ich wirklich für den Krimi habe ich 2,5-3 Jahre gebraucht. Also wirklich 2,5 Jahre. Seit der Geburt meiner Tochter habe ich damit angefangen und das ist für mich wirklich extrem lang. Und es war auch wirklich monatelang war da mal gar nichts. Dann habe ich mal wieder ein Kapitel geschrieben und es war ekelhaft, weil ich irgendwie gar nicht mehr so richtig, ich musste alles wieder durchlesen. Also dann habe ich mir gedacht, okay, du musst jetzt einfach mal entscheiden. Also, was ist dir wichtig? Natürlich Familie ist Nummer 1. Dann der Brotjob, der bringt dir das sichere Gehalt. Ja? Und dann willst du aber auch schreiben. Und ich habe auch nicht eingesehen, da muss ich jetzt sagen, da war ich dann egoistisch. Ja? Habe ich gesagt, ich sehe jetzt nicht ein, dass ich Schreiben jetzt aufhöre. Oder so mache, dass es mich selber nervt, weil es zu wenig ist oder dass es nicht mehr funktioniert. Und habe dann die Stundenzahl an der Schule reduziert, sodass ich jetzt zum Beispiel mal 2 Vormittage habe, wo ich mal 3 Stunden schreiben kann, während meine Frau noch in der Arbeit ist und die Kleine im Kindergarten ist, so dass sie mich da vormittags hinhocken kann, wenn alles normal läuft, dass ich da Schreibzeit finde und auch mal nachmittags oder am Wochenende. Und meine Frau, die unterstützt mich da sehr, muss ich sagen, ohne die wäre das, also ohne diesen Support wäre das sehr schwierig. Die gönnt mir dann auch viel für mein Hobby, Nebenberuf, was auch immer es ist. Es ist die Schreiberei, ohne diesen Support wäre es sehr, sehr schwierig, diesen Output, die ganze Arbeit, die da drin steckt, zu leisten. Genau.
Ja.
Und ein bisschen, und dann kommt ja auch noch ein bisschen Sport dazu, den ich gern mache und dann ab und an mal ein bisschen Schlagzeug spielen. Also es ist schon, ich bin auch, muss ich sagen, still rumsitzen kann ich nicht. Also das, ich bin schon eher einer, ich muss immer was machen, was aber eigentlich ganz gut ist, weil dann muss ich mich auch nicht so überwinden, irgendwas zu tun. Ich bin eher so ein bisschen rastlos.
Geht meine Frau ziemlich auf den.
Sie hat mich jetzt schon geheiratet.
Ja, aber ich finde es immer ganz, ganz interessant, auch mal so in die Prozesse reinzuhorchen, weil es gibt ja auch diejenigen Autoren, die dann einfach sagen, ja, wie soll ich denn die Zeit finden und ich habe doch Job und Familie und weiß ich nicht. Und gerade bei deinem Output, also auch wenn du sagst, ja, ich habe da ja nur was überarbeitet, aber wenn du ja was überarbeitest, dann sind das ja auch 300 Seiten plus. Und das, was du dann neu geschrieben hast, ist ja auch nicht wenig. Also man muss das ja dann auch im Kontext sehen. Wenn du dann von einem Projekt sprichst, dann spricht manch anderer von 2 oder 3. Und deswegen, ja, denke ich, kann es nicht schaden, wenn man das auch mal so durchexerziert und mal hört, wo man denn Zeit finden kann. Ich denke, vieles hängt auch tatsächlich davon ab, wenn die Familie dann mitspielt, so wie du es beschrieben hast, weil das würde, glaube ich, sonst einiges erschweren.
Natürlich, ich muss dazu sagen, ich bin da auch dankbar, dass ich das so machen kann und ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Andere Leute, meine Kumpels oder so, die könnten jetzt in der freien Wirtschaft, sage ich mal, nicht einfach sagen, du, nächstes Jahr würde ich gerne nur 70% als Teamleiter arbeiten. Dann bist du du halt wieder eine Stufe weiter unten und bist dann kein
Machen Sie das in einer anderen Firma.
Machen Sie das also gut. Es gibt natürlich schon noch so gewisse, also ist jetzt nicht in jeder Firma, aber ich weiß, dass ich auch durch die Nähe zu meinem Arbeitsort und also ich habe mir das, also ich hatte auch Glück, dass sich das alles so gefügt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, neben seinem Brotjob, den man dann noch so einigermaßen auch einteilen kann, ja, dass man dann noch so ein aufwendiges Hobby betreiben kann. Dessen bin ich mir bewusst, dass das für viele, gerade mit Familie, fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, dann so viel Zeit da rein zu investieren. Andererseits, also das ist ein Aspekt. Das andere, was immer geht, also ich sage mal, es gibt einen Parameter beim Schreiben, der alle anderen übertrumpft, und das ist Beharrlichkeit bzw. Disziplin. Also das ist genau wie beim Sport oder beim Schlagzeugen. Ich muss mich überwinden, dran zu bleiben. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es schwieriger. Nicht unmöglich, aber es ist schwieriger. Also ich sage mal, ich kenne auch Leute dann oder andere, ja, habe ich auch schon gemacht. Ich bin dann, bevor die Schule losging, war ich um 17:45 im Fitnessstudio, weil ich Sport machen wollte.
Ja.
Und habe dann um 8 Unterricht gehabt, habe ich dann schnell geduscht und bin hin. Oder habe dann was geschrieben, bevor, wenn ich mal früher wach wurde, teilweise, dann war ich mal um 5:30 wach. Okay, dann saß ich um 6 am Computer und habe noch geschrieben eine Stunde oder bis 6:45 bin dann in die Arbeit. Also das mache ich natürlich nicht immer. Man kann sich jetzt auch nicht so gängeln und Schlafdefizit anhäufen, dass man es das über Jahre macht. Nein, aber das soll ja auch noch irgendwie gesund und vernünftig sein. Aber man kann schon, wenn man will, gewisse Nischen sich, sage ich mal, ergattern, wenn alles andere, wenn alle gesund sind und so natürlich, wenn man will. Das geht.
Ja. Heißt das dann, du hast in dem Sinne gar keine festen Schreibzeiten, also dass du sagst, jeden Tag Punkt um, was weiß ich, 17:30 lege ich los, sondern du springst da so, wenn ich das richtig verstehe, flexibel von Fenster zu Fenster, wie es sich dann ergibt.
Ganz genau. Das ist richtig. Ja. Also wenn zum Beispiel meine Frau mal sagt, ach du, ich treffe mich mit einer Freundin, ich nehme die Kleine mit am Samstag, da sind wir auf dem Kindergeburtstag von 14 Uhr bis 18 Uhr, dann weiß ich, 14 Uhr bis 18 Uhr kann ich schreiben oder zum Sport oder was auch immer machen. Und dann mache ich es auch. Ne? Und da muss ich halt einfach Prioritäten setzen. Und es kann auch mal sein, dass ich mal keinen Bock habe. Also ich bin jetzt keine Maschine. Ne? Das kommt jetzt hier vielleicht falsch rüber. Also bin jetzt nicht, also sage ich mal, die Mensch gewordene Disziplin. Ich habe auch mal keinen Bock und mache mal nichts. Ne? Also das ist jetzt übertrieben. Aber ich sage mal, das große Ziel, das habe ich immer vor Augen, dass ich sage, ich möchte schon einen gewissen Zeitrahmen mit dem Roman fertig werden, weil wenn es zu lang dauert, dann ödet es einen auch irgendwann an, habe ich festgestellt. Also es sollte dann schon irgendwie auch ein Abschluss kommen. Also gerade das mit diesem Krimi über 2,5 Jahre, das war jetzt keine tolle Erfahrung, sage ich mal.
Ja.
Immer wieder so, ach, eigentlich bin ich gar nicht richtig drin, ich weiß ungefähr, aber da ist schon besser, man rotzt es. Also rotzen, unterrotzen ist auch übertrieben, man bleibt dran, sagen wir mal so. Mhm.
Aber man also diejenigen, die jetzt schon heulend in der Ecke gesessen haben, die können sich auch entspannen. Du bist nicht überhaupt nur Arbeitspferd.
Nein. Also ich habe viele, ich habe auch meine Kumpels. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle jetzt das Schreiben auch nicht über alles. Und wenn mein Termin flach fällt, dass ich dann dazwischen kommt, dann flippe ich jetzt auch nicht aus und sage ich, mein Gott, ist so. Es gibt wieder Zeit, nutze es an einem anderen Tag. Also ich war da früher verbissener, muss ich sagen. Vor meinem Kind da war, da habe ich wirklich den Drive gehabt, werd besser, find einen Verlag und Zähne zusammenbeißen, da war das schon oftmals ein bisschen erzwungen auch. Und das hat mich eigentlich dann selber gestört. Und das Tolle war jetzt da, also nochmal auf Dunkle Echos, der nicht so läuft, wie ich das mir vielleicht gewünscht hätte, hat mir aber gezeigt, es macht mir weiterhin Spaß, egal wie es jetzt auch läuft. Das Schreiben, der Schöpfungsprozess an sich bereitet mir weiterhin so viel Freude wie auch am Anfang. Und ich muss nicht verbissen irgendwas machen. Und ich glaube, das ist auch besser, weil ich will mich da auch nicht zu sehr stressen. Stress hat man durch externe Faktoren, da kann man manchmal gar nicht aus. Muss man sich nicht bei seinem Hobby oder bei seiner Leidenschaft so stressen, dass man sich nur noch überwindet. Es soll schon so eine Symbiose aus Leidenschaft, Spaß und aber trotzdem natürlich eine Portion Disziplin.
Ja.
Würde ich jetzt mal so sagen.
Ja. Eine Frage habe ich noch. Du hast ja auch vorhin, oder wir haben ja beide von der Anglistik gesprochen, also davon, dass wir eben beide auch im Studium mit dem Englischen zu tun hatten. Beziehungsweise du hast ja dann auch erwähnt, dass du hier und da bei Buchbeschreibungen etc. den amerikanischen Markt beobachtet hast. Wäre das was, worüber du auch nachdenkst, Romane gegebenen mit Romanen in den amerikanischen oder englischsprachigen Markt zu gehen?
Also als Self-Publisher jetzt, ja. Ich habe, also sagen wir mal so, ich habe Operation Thule, wäre so mein Choice-Book, wenn ich das mal so sagen kann, um tatsächlich mal es zu wagen, sag ich mal, Deutschland zu verlassen. Natürlich, zu einem bin ich nicht bereit, dass ich jetzt da quasi, weiß Gott nicht, wie viel Tausende Euro zahle, um das professionell übersetzen zu lassen, weil ich bin in der glücklichen Position, erstens mal bin ich ja selber Englischlehrer, weiß aber auch, meine Übersetzung wird nie so gut sein, dass sie auf dem englischsprachigen Markt zu vermessen bin ich jetzt wirklich nicht. Ich kann so übersetzen, dass es, ich sag's mal, auf Englisch decent ist. Also man kann es lesen und man wird sich denken, okay, ganz nett. Ich habe aber einen Kumpel, der war in England lange, lange Jahre auf dem Internat und so weiter und ist eine absolute Buchfressmaschine. Und er weiß so viele Wörter auf Englisch, dass ich nur immer ehrfürchtig staunen kann. Und er ist wirklich ein absolutes, ja, so ein Language-Aficionado. Ja, der ist wirklich total getrimmt, der liebt Sprache.
Also und der liest so quasi, wie ein Schreib.
Ja, genau. Der ist wirklich auch da voll dahinter. Und der, jetzt haben wir mal die ersten zwei Kapitel von Operation Thule haben wir übersetzt. Okay. Das klingt eigentlich ganz nett. Es ist natürlich ein Heidenaufwand. Ja, es kostet echt viel Zeit, weil Übersetzen dauert noch länger, als wenn ich es jetzt neu schreiben würde. Also es ist echt fies. Sieht man mal, was die ganzen Übersetzer uns so leisten. Ja, ein Wahnsinnsjob, wer das so kann. Wirklich Hut ab, Hut ab.
Ja.
Und der bügelt dann nochmal drüber und da merke ich, wie dann die ganzen Fugen, die noch wackeln, wirklich schön zusammenpassen. Es ist wirklich toll zu sehen, was der da leistet. Und er macht es quasi, weil es ihm Spaß macht. Was er natürlich nicht machen würde, so, also hier hast du Deutsch, viel Spaß, Thomas, übersetz mal. Ne? Er möchte dann quasi dieses Übersetzte haben und er poliert es dann schön auf. So macht er das dann.
Okay.
Oder ich schreibe ihm dann den Text, du, Thomas, kann man das so sagen? Klingt irgendwie noch so unrund und dann hilft er mir und schickt es mir dann zurück. Ob das dann jemals, weil der hat auch einen Job und Kinder, wie lange das dauert, ob es jemals, nobody knows. Aber es ist mal ein nettes Projekt und eigentlich ein Buch, mit dem ich es mal probieren möchte.
Okay. Ja. Aber jetzt kein konkretes Ziel, dass du sagst, damit fühle ich mich, taste ich mich mal in den Markt rein, sondern einfach nur, um es mal durchzuexerzieren und zu sehen, was dabei am Ende rauskommt. Also mehr kreatives Projekt.
Genau. Wenn wir es da mal haben, dann würde ich mich natürlich schon um Coverdesign und alles pipapo bemühen, dass das ordentlich professionell gemacht wird.
Ja.
Vielleicht sogar einen englischsprachigen Verlag anschreiben. Ja, man weiß ja nie. Mein Gott, probieren geht über studieren. Kostet mich eine E-Mail.
Schaden kann es nicht.
Schaden kann es nicht. Und dann mal gucken. Wenn es nichts wird, dann habe ich es versucht. Ne? Das war, denke ich mir immer. Wer es nicht probiert, der wird es nie wissen.
Ja, so ist es. Schön, Peter. Unsere Zeit ist gleich schon rum. Ich glaube, wir haben jetzt auch einiges von dir lernen dürfen, also zum Thema Plot, zum Fantastischen und der Beschreibung des Alltags, zu Kurzgeschichten, zu allgemein zum Output erstmal, den ich fast furchteinflößend finde, zum Schreiben von Zusammenfassungen und darüber, wie du eben Alltag und das Schreiben und andere Hobbys in eins bringst. Also ich glaube, es war sehr viel dabei, bei dem sich so mancher Autor eine Scheibe abschneiden kann oder auch vieles lernen kann tatsächlich, weil du bist ja schon einige Zeit auf dem Markt und hast da auch sehr viel, was du mitteilen kannst.
Gibt es abschließend
noch was?
Ja. Wenn ich noch kurz was sagen will, ich wollte jetzt hier nicht lehrmeisterhaft rüberkommen. Ja? Also es ist so, nein, was ich denke und wie ich es mache. Jeder soll da seine eigene Routine finden und seine eigene Vorgehensweise. Es gibt keine Masterlösung. Es ist nur so, wie ich denke, dass es ist und wie ich es mir überlegt habe. Also jetzt soll niemand sagen, hey, der kommt also oberlehrerhaft drüber, ist ja furchtbar.
Nein.
Also das wollte ich nur noch auch mal sagen.
Nein, ich glaube, den Eindruck hat keiner, aber du hast natürlich viele Erfahrungen gemacht. Also man muss es ja einfach so sagen. Du hast ja schon zahlreiche Bücher, Romane und Kurzgeschichten auf dem Markt und dann finde ich es auch toll, wenn du so spendabel mit deiner Zeit bist und das mit anderen Autoren auch teilst und da deine Erfahrungen mitteilst und hier und da Tipps geben kannst, welche Probleme man eben umschiffen kann oder was da vielleicht so mitkommt. Deswegen gar nicht schulmeisterlich, sondern einfach interessant, dass du es so mitteilst und deine Erfahrungen da einfach auf den Preis gibst.
Dankeschön, Dankeschön. Gerne.
Ich hab zu danken. Ganz kurz zum Schluss, wenn jemand 5in2, den Lilienreiter und Dunkle Echos und sonst was finden will, wo kann er dich ausmachen?
Also ich habe, das Einfachste ist über meine Homepage www.peterhumann.net oder über Amazon meinen Namen eingeben, Peter Humann, dann findet man meine Romane und meine Autorenseite. Ich bin auch bei Instagram, ich nutze es, die ganzen Social Media. Ja, ich nutze sie, aber nicht übermäßig und ich bin auch bei Facebook. Ja, ich bin präsent, aber bin jetzt nicht so der Ober-Twitterer oder Instagrammer, der ständig was postet. Das ist mir irgendwie zu krass und dann geht es ja doch auch irgendwann, dann habe sogar ich keine Zeit mehr. Ja.
Und da ist die Grenze.
Und ich da ist dann die Grenze, genau. Und meine Homepage, man kann sich auch, wer unbedingt möchte, das würde mich natürlich freuen, das ist die einfachste Version, wenn ich was zu sagen habe oder eine neue Publikation auf meiner Homepage bei meinem Newsletter anmelden. Der kommt immer dann reingeflattert, wenn wirklich was Wichtiges zu verkünden ist, zumindest was ich für meine Schreiberei als wichtig erachte. Neuveröffentlichung, Preisaktion, Verschenkaktion vom Verlag, was auch immer. Da verpasst man nichts. Du musst nicht alle Social-Media-Kanäle abgrasen, um da irgendwie drauf zu stoßen. Auf denen poste ich es natürlich auch, aber ja, das sind so die gängigen Kanäle. Ach ja, für einen Autor, so als Tipp, eine Homepage ist eine gute Sache. Die sollte man, wenn man das ein bisschen betreibt, auf jeden Fall einrichten lassen und auch ein bisschen professioneller. Das ist gut investiertes Geld. Und das finde ich eine gute Sache.
So als abschließender Tipp. Genau. Ja, das kann man vielleicht noch ein andermal vertiefen. Ich glaube, du bist jederzeit gerne wiedergesehen, um weitere Themen, ob nun die Website, Social Media oder das Plotten zu besprechen. Also, wann immer du Lust hast, Peter, komm gerne wieder.
Ja, damit wir dich wieder auch
in den Bauch fragen dürfen.
Ja, gerne, gerne. Es war sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Eine Stunde wie im Flug ist sie vorbeigezogen. Ja.
Sehr schön. Vorbei. Sehr schön.
Genau.
Alles klar. Herzlichen Dank, Peter. Für uns war es das heute hier. Der Rudi übernimmt die nächste Folge im November. Ich glaube, die soll in 2 Wochen rauskommen. Das wird dann auch, glaube ich, wieder ein Autoreninterview. Darauf könnt ihr euch also schon freuen. Und für heute war es das erstmal. In diesem Sinne, ab an die Schreibtische. Ausreden habt ihr jetzt keine mehr. Der Peter hat euch alles erklärt. Und
Gott will,
ich wünsche euch einen schönen Tag. Ran an die Tasten.
Ciao, ciao.
Genau. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Adios.